Wir haben uns in den letzten beiden Wochen mit der Frage beschäftigt, hier im Bibeltraining, wie sieht Gott uns Menschen? Wozu hat Gott uns überhaupt geschaffen? Nach welchem Plan oder zu welchem Bild? Wir haben dabei gehört, dass er uns zu seinem Bild geschaffen hat. Und dann, das war das letzte Mal, haben wir davon gehört, Entschuldigung, ist ziemlich heiß da vorne, dass wir Menschen, und zwar ausnahmslos, diesem Bild Gottes überhaupt nicht entsprochen haben. Dass wir nach einem ganz, ganz anderen Plan gelebt haben und dass wir nach einem Bild gelebt haben, das mit Gott überhaupt nichts zu tun hat. Und zwar gilt das für die Menschen zu allen Zeiten, dass die Menschen am Bild Gottes vorbeileben. Ausnahmslos, auch wenn das viele Menschen überhaupt nicht wahrhaben wollen. Erst letzten Samstag habe ich mich auf der Königstraße wieder mit einer Frau unterhalten, die war völlig perplex, dass sie ihr sagen konnte, dass auch sie Schuld in ihrem Leben hat. Und sie sagte, woher wollen Sie das wissen? Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen das nicht konkret sagen, aber die Bibel sagt, dass jeder, der sagt, er hat keine Schuld, dass der sich selber zum Lügner macht und Gott ebenfalls zum Lügner macht. Und sie hat gesagt, sie hat so etwas noch nie gehört. Sie denkt, und sie war immerhin schon über 70, dass sie in ihrem Leben überhaupt keine Schuld hat. Und es begegnet mir immer und immer öfters in der Gemeinde und auch außerhalb, dass Menschen das überhaupt nicht wahrhaben, dass das gar nicht im Horizont von Menschen ist, nach dem Plan Gottes zu leben. Und viele Menschen sehen überhaupt gar keine Notwendigkeit, sich mit dem Plan Gottes auseinanderzusetzen. Das ernst zu nehmen, was Gott über uns Menschen sagt. Aus Anlass des Katholikentags hat eine Frau das im Fernsehen so zusammengefasst. Wir leben in einer Zeit, in der das Religiöse ganz, ganz am Rand der Gesellschaft steht. Glaubensdinge spielen für uns heutige moderne Menschen eigentlich keine wichtige Rolle mehr. Es gibt nur noch eine kleine Minderheit, für die das eine Rolle spielt. Und diese Frau hat das zusammengefasst, aber ich denke, eine große Mehrheit in unserem Volk denkt genauso. Wenn schon sehr viele Menschen das nicht für notwendig halten, sich mit dem Plan Gottes auseinanderzusetzen, dann ist es umso notwendiger, dass wir, die wir Jesus kennen und die wir wissen, dass es nichts Wichtigeres gibt im Leben, als sich mit Gottes Plan auseinanderzusetzen, dass wir das ernst nehmen, was Gott sagt. Dass wir an dem Plan bleiben, der unser Leben allein heil und wertvoll macht. Und dass wir mit diesem Plan nicht nur anfangen, das ist ja nicht nur ein Plan für den Beginn des Glaubens, sondern ein Plan, der unser ganzes Leben umfasst. Und ich denke, wir haben dann in einer Welt, die den Glauben an Gott für so eine Nebensache hält, wir haben dann wirklich den Auftrag, dieses neu geprägte Leben so vorzuleben, dass es auch zu einer Einladung für andere Menschen wird. Wir haben es vorzuleben, dass Glaubensdinge nicht nur am Rand stehen, sondern für uns und für alle anderen im Zentrum des Lebens. Wenn wir ausnahmslos am Plan Gottes vorbeigegangen sind, dann brauchen wir und dann auch ausnahmslos und zwar für immer echte Buße, echten Glauben und die ständige Erneuerung unseres Lebens. Es geht, um es mit zwei uns allen bekannten Begriffen zusammenzufassen, um Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung geschieht einmal. Wir werden ja nicht immer wieder zum Kind Gottes und fallen dann wieder aus der Kindschaft heraus und dann wieder zurückzukehren, sondern Rechtfertigung geschieht einmal. Wenn Jesus unser Erlöser ist, dann gilt uns ganz persönlich, was Paulus in 1. Korinther 6, 11 sagt. Ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das gilt und das kann uns niemand wieder wegnehmen. Wenn das aber stimmt und wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, dann hat das ganz konkrete Folgen. Sagt Paulus ebenfalls, und er sagt das in 2. Korinther 5, Vers 15. Jesus ist darum für alle gestorben, und dann kommt die Zielsetzung, damit die da leben, hinfort nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist eine ganz, ganz eindeutige und verbindliche Platzeinweisung für unser Leben. Das ist nicht beliebig, dass ich für Jesus leben kann, wenn ich gerade Lust habe oder nicht, sondern hier steht, wenn Jesus für uns gestorben ist, dann haben wir die Aufgabe, für ihn zu leben. Und jeder von uns kann das im Blick auf sein eigenes Leben einmal hinterfragen und nachprüfen. Ist das wirklich mein höchstes Ziel, für Jesus zu leben? Ist davon ganz praktisch etwas zu sehen in meinem Leben, dass ich für Jesus lebe? Oder rede ich nur davon, ohne dass das tatsächlich stimmt? Hat die Tatsache, dass ich mit Jesus lebe, bereits ganz konkret etwas verändert in meinem Leben? Wie gesagt, darauf kann jeder nur selber die Antwort geben für sein eigenes Leben. Paulus beschreibt in Römer 6, 19 die Veränderung, die passiert, wenn ein Mensch vom Unglauben weg und zum Glauben hinkommt. Er schreibt dort, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit. Und genau das ist doch die Wirklichkeit in unserer Gesellschaft und vielleicht auch oft in unserem Leben. Und das ist gut nachvollziehbar. Die ganze Not, die wir heute erleben, der Streit zwischen Menschen und die wirklich schlimme Armseligkeit des Lebens so vieler Menschen, ist letztlich die Folge davon, dass so viele Menschen der Sünde dienen. Und es ist dann überhaupt nicht verwunderlich, es ist zwar traurig, aber nicht verwunderlich, dass dabei gerade das herauskommt, was Gott nicht will. Wenn das aber so deutlich sichtbar ist, wenn jemand unter einer falschen Herrschaft falsch handelt, wie viel mehr muss dann sichtbar sein, wenn wir als Christen unter der einzig richtigen Herrschaft richtig denken, reden und handeln? Und das muss dann deutlich werden, nicht nur so im Verborgenen. Und deshalb sagt Paulus weiter in dem Vers, den ich gerade zitiert habe, wie ihr eure Glieder hingegeben hattet an den Dienst der Unreinheit, so gebt nun, da ihr Christen seid, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Wie Jesus uns die Rechtfertigung, die Erlösung ermöglicht, so ermöglicht er uns auch die Heiligung. Er ist nicht nur unser Retter, sondern auch ein Vorbild dafür, wie ein Leben aussehen soll, das Gott gefällt. Er selber sagt in Johannes 13, 15, ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und an anderer Stelle, Matthäus 11, 29, fordert Jesus uns heraus, lernt von mir. Ich möchte hier gleich ein ganz, ganz schlimmes Missverständnis ausschließen, das leider auch innerhalb der Kirche sehr viel Anklang findet. Es gibt Menschen, die sehen Jesus nur als Vorbild. Und sie sehen dann, wie hat er gehandelt, so möchte ich auch handeln, mehr nicht. Ein Vorbild unter anderen Vorbildern, so wie andere großen Menschen, die auf einem ganz bestimmten Gebiet etwas Großes vollbracht haben und die jetzt von anderen Menschen nachgeahmt werden. Aber letztlich ist kein großer Unterschied zwischen dem Vorbild und dem, der dieses Vorbild nachahmt. Diese Vorbilder, die es ja in der Menschheit auch gibt, die haben dann zwar gewisse Maßstäbe gesetzt. Wer diese Maßstäbe aber erreichen will, der muss das aus eigener Kraft schaffen. Wenn Jesus nur in dieser Weise Maßstäbe gesetzt hätte, dann wäre das natürlich viel, viel zu wenig. Jesus ist nicht nur ein Vorbild, sondern zugleich unser Erlöser, der uns zu dem, was er von uns fordert, zuerst selber befähigt. Er gibt die Kraft dazu, das auch zu tun. Wir müssen das nicht aus eigener Kraft schaffen. Ohne das, was Jesus für uns getan hat, wären wir gar nicht in der Lage, auch nur im Geringsten das Ziel zu erreichen, was Jesus uns gesteckt hat. Matthäus 5, 48. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So groß ist das, was Jesus mit unserem Leben vorhat. Nicht nur ein bisschen religiös, nicht nur so nebenher christlich und nicht nur ein wenig besser, sondern vollkommen. Und dazu wird es nicht kommen, wenn wir es aus eigener Kraft probieren, von den eigenen Fähigkeiten her. Dazu wird es nicht kommen, wenn wir als alte Menschen versuchen, das heißt ohne Glaubensverbindung zu Jesus, so zu werden, wie Jesus war. Jesus will nicht alte Menschen, die ein bisschen besser werden, sondern neu gemachte Menschen, die das ernst nehmen, was er zu sagen hat. Jesus hat uns vorgelebt, was er auch für unser Leben will. Und dieser Anspruch, der steht, und daran haben wir uns zu orientieren. Jesus hat nicht nur große Worte gemacht und sich dann selber nicht an diese Worte gehalten, wie das leider viele andere sogenannte geistliche Führer tun. Jesus hat sich selber in allem an die Leitlinien und Gebote Gottes gehalten, die er auch verkündigt hat. Die Bibel sagt sogar, er war ohne eine einzige Sünde. Jesus hat im wahrsten Sinn des Wortes vorbildlich gezeigt, wie der Wille Gottes praktisch umgesetzt werden kann und wie wir ihn ebenfalls umsetzen sollen. Davon redet das Neue Testament an ganz vielen Stellen. Lukas beginnt etwa die Apostelgeschichte mit den Worten, Apostelgeschichte 1,1, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte. Jesus hat verkündigt in Wort und Tat. Johannes fordert die Christen damals und uns heute auf, 1. Johannes 2, Vers 6, lebt, wie Jesus gelebt hat. Genau das gleiche Anliegen sehen wir bei Petrus. Das Neue Testament redet mit einer Stimme bei den verschiedenen Schreibern. 1. Petrus 2, 21, Christus hat für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Und diese Fußstapfen, diese Spur Jesu ist ganz deutlich und für jeden von uns sichtbar. Paulus sagt über die Situation in seinem eigenen Leben in Galater 2,20, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wenn das stimmt, dass Christus in uns lebt, und das stimmt dann ja nicht nur für Paulus, sondern auch für jeden von uns, der sich Christ nennt, wenn das stimmt, dann muss sich das auf unser Denken und Verhalten auswirken. Und zwar nicht nur auf die einzelnen Haltungen, Handlungen oder einzelnen Gedanken, sondern auf unser Denken und Handeln insgesamt. In 1. Korinther 2,16 steht das so, wir haben Christi Sinn. Wir sind von Christus geprägte Leute und das wirkt sich dann aus in den einzelnen Handlungen und Situationen. Ein neues, ausgetauschtes Denken, Christi Sinn. Und mit weniger dürfen wir uns ganz einfach nicht zufrieden geben. Dieses erneuerte Denken ist unverzichtbar, um in dieser Welt als Christ den richtigen Lebenskurs zu halten und sich nicht von falschen Denk- und Verhaltensweisen davon abbringen zu lassen. Römer 12,2, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ohne ein erneuertes Denken sind und bleiben wir unfähig zu beurteilen, was gut und was vollkommen ist. Und leider, das zeigt sich immer wieder, leider fallen nicht wenige Christen immer wieder auf Angebote und Meinungen herein, die absolut unbiblisch sind. Und ganz einfach deshalb, weil sie sich nicht ständig von Jesus erneuern lassen, weil sie dann unfähig sind zu prüfen, was Gott wirklich will, zu prüfen, was stimmt mit der Bibel überein und was nicht. Ohne ein von Gott erneuertes Denken wird unser Denken, Reden und Handeln immer beliebig bleiben. Abhängig von unserer jeweiligen Situation, abhängig von unserer jeweiligen persönlichen Verfassung oder abhängig vom jeweilig gültigen Zeitgeist. Damit sich aber unser erneuertes Denken ganz praktisch in den verschiedenen Situationen unseres Lebens auswirken kann, hat Gott uns ein ganz hervorragendes Hilfsmittel gegeben, das uns immer wieder an den richtigen Kurs unseres Lebens erinnern soll. Unser Gewissen. Die Bibel kennt diesen Ausdruck sehr gut und immer wieder wird deutlich, wie gerade auch für das Leben eines glaubenden Menschen das Gewissen wichtig ist. Im Alten Testament findet sich zwar noch kein eigener Begriff für Gewissen, die Sache, die wir mit Gewissen bezeichnen, ist aber durchaus bekannt und wird gut nachvollziehbar umschrieben. Dabei wird die Funktion des Gewissens dem Herzen zugeordnet. So heißt es etwa in 1. Samuel 24,6 oder 2. Samuel 24,10 von David, dass ihm sein Herz schlug, nachdem er Unrecht getan hatte. Er hat gemerkt, dass er das, was er da getan hatte, dass das im Widerspruch stand zu dem Maßstab, den Gott gesetzt hat. Er hat gemerkt, dass er im Widerspruch gelebt hat zu dem Maßstab, den er doch eigentlich ernst nehmen wollte in seinem Leben. Und die Mahnung seines Gewissens hat David dann dazu gebracht, dass er Schuld bekannt hat, dass er dann die Vergebung in Anspruch genommen hat und dass er dann wieder neu im Gehorsam Gottes leben durfte. Als die wichtige Instanz im Leben von uns Menschen, die unser Verhalten prüft und gelegentlich verwirft, kommt das Herz bzw. das Gewissen auch bei Hiob vor, Hiob 27, Vers 6. Paulus verwendet den Begriff Gewissen ganz, ganz häufig in den beiden Korintherbriefen und im Römerbrief. Das Gewissen hat dort die Funktion, und Paulus spricht da nicht nur als Theoretiker, sondern er spricht aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen anderen Menschen. Das Gewissen hat die Funktion, das eigene oder auch gelegentlich das Verhalten anderer Menschen nach vorgegebenen Maßstäben, etwa gemäß der Bibel oder nach anderen Gesetzen, zu kontrollieren, zu beurteilen und falsches Verhalten bewusst zu machen. Das Gewissen soll beurteilen, ob das, was jemand sagt oder tut, mit dem entsprechenden Maßstab übereinstimmt oder nicht. Zwei Beispiele, wie Paulus das schreibt, 2. Korinther 4,2. Wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen. Gottes Wort und die Offenbarung der Wahrheit sind der klare, für alle Christen der damaligen und heutigen Zeit, der klare, nachvollziehbare Maßstab. Und das Gewissen, das eigene Gewissen und das Gewissen der anderen Mitchristen bestätigt Paulus, dass er mit diesem einen Maßstab von Gottes Wort übereinstimmt. Oder 2. Korinther 5,11. Weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Aber vor Gott sind wir offenbar. Ich hoffe aber, dass wir auch vor eurem Gewissen offenbar sind. Paulus will, dass die Gemeinde erkennt, dass das, was er tut, mit den Maßstäben, die Gott gesetzt hat, übereinstimmt. Das Gewissen beurteilt nicht nur Handlungen, wenn sie bereits passiert sind oder wenn etwas bereits falsch gelaufen ist, sondern das Gewissen kann auch dazu beitragen, falsches Verhalten von vornherein zu verhindern oder richtiges Verhalten zu bestätigen. Da das Urteil des Gewissens je nachdem positiv oder negativ, bestätigend oder verklagend ausfallen kann, ist das Gewissen also nicht einseitig auf die Aufdeckung unserer Schuld gerichtet, obwohl damit ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt der Gewissensfunktion angesprochen ist. Es gibt das schlechte Gewissen, und ich denke, die meisten von uns werden das auch aus ihrem eigenen Leben kennen. Das schlechte Gewissen, das uns an unsere Schuld erinnert. Und die Bibel redet ganz, ganz offen von diesem schlechten Gewissen. Etwa Psalm 32, 3. Denn als ich meine Schuld verschweigen wollte, da verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Mir ist es zumindest immer wieder so gegangen, und ich denke, ich bin da nicht der Einzige, dass ich gewusst habe, das und das war falsch, und diese Sache hat mich dann immer und immer wieder umgetrieben, wenn ich sie nicht in Ordnung gebracht habe. Und erst wenn ich dann Schuld bekannt habe, ist dann auch dieses komische und schlechte Gefühl weggegangen und ich habe wieder ein gutes Gewissen gehabt. Und ich denke, das ist dann eine ganz, ganz schöne und wohltuende Sache, ein falsches Gewissen loszubekommen und wieder ein gutes Gewissen zu haben. Wieder zu wissen, es steht nichts mehr zwischen mir und meinem Herrn oder zwischen mir und anderen Menschen. Hebräer 10, 22 beschreibt genau diesen ungestörten Zustand, dieses gute Gewissen als Ziel unseres Lebens. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. So deutlich wie das schlechte Gewissen genannt wird in der Bibel, so deutlich wird auch das gute Gewissen genannt. So kann sich etwa Paulus gegen die verleumderischen Angriffe seiner vielen Gegner auf das positive Zeugnis seines Gewissens berufen. Römer 9,1: Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Oder 2. Korinther 1,12: Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und in göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes unser Leben in der Welt geführt haben, und das vor allem bei euch. Und das sagt ihm sein Gewissen, weil es vom Heiligen Geist erneuert ist. Als unbeeinflussbare und von unserem menschlichen Willen unabhängige Instanz der Überwachung bestätigt das Gewissen hier bei Paulus die Richtigkeit dessen, was er und was seine Mitarbeiter tun, was er und seine Mitarbeiter gesagt haben. Das Gewissen ist tatsächlich unbeeinflussbar. Ich denke, auch das ist unsere persönliche Erfahrung. Ob wir das wollen oder nicht, das Gewissen erinnert uns, wenn wir gegen bestimmte Maßstäbe verstoßen, sofern uns diese Maßstäbe bekannt sind. Da hilft es überhaupt nichts, wenn wir uns herausdiskutieren wollen oder wenn wir sagen, es ist alles nicht so schlimm. Das Gewissen wird dranbleiben. Grundsätzlich gibt es diese Gewissenstätigkeit bei Heiden, bei Nichtglaubenden und bei Gläubigen in gleicher Weise. Der zum Teil sehr, sehr große Unterschied liegt im jeweiligen Maßstab, an dem sich das Gewissen eines Menschen orientiert. Da liegt der Unterschied. Es gibt ja nicht wenige Menschen, für die sind die Bibel oder andere Gesetze überhaupt nicht verbindlich. Die halten das für überholt oder nicht mehr gültig. Und sie machen sich deshalb auch kein schlechtes Gewissen, wenn sie gegen Dinge verstoßen, die etwa die Bibel als falsch bezeichnet. Wenn uns als Christen zum Beispiel klar ist, dass Diebstahl nach Gottes Willen Schuld ist, dann wird ein anderer Mensch, der kein Christ ist, Diebstahl damit entschuldigen, dass er sagt, wenn der andere mehr hat als ich, dann ist es doch nur gerecht, wenn ich ihm etwas wegnehme, dass damit ein bestimmter Ausgleich geschieht. Er wird sich dann kein schlechtes Gewissen machen, weil sein Maßstab ja nicht die Bibel ist, sondern sein Motto, Hauptsache mir geht es gut. Und er braucht dann kein schlechtes Gewissen haben, weil er ja nach seinem Maßstab entscheidet. Das gute Gewissen, das er sich macht, wird dadurch erreicht, indem er die gültigen, göttlichen und auch menschlichen Maßstäbe für ungültig erklärt und seine eigenen Maßstäbe für gültig. Und dann ist natürlich die Einstellung nachvollziehbar, warum sollte ich mir Gedanken machen über den Verstoß gegen irgendwelche Vorschriften, die mir gar nichts bedeuten oder die ich für überholt halte? Was heute so weit verbreitete Praxis ist, nämlich die Umprägung so vieler seither gültiger Maßstäbe, das hat Paulus bereits in 1. Timotheus 4, 1 und 2 angekündigt. Der Geist sagt aber deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Ein Brandmal in ihrem Gewissen. Das heißt, bei vielen Menschen ist die eigentlich normale Funktion des Gewissens manipuliert. Manipuliert durch die Vorspiegelung falscher Maßstäbe, die so viele Menschen in ihrem falschen Denken und Verhalten rechtfertigen und bestätigen. Weil so viele Menschen die richtigen Maßstäbe gar nicht mehr kennen, deshalb haben sie auch gar keinen Anlass, ein schlechtes Gewissen zu haben. Erneuerungsbedürftig ist deshalb in erster Linie nicht das Gewissen, sondern unser Maßstab. Der Maßstab, durch den unser Gewissen zum Urteil richtig oder falsch befähigt und dann ständig wieder herausgefordert wird. Wie es zu dieser Erneuerung des richtigen Maßstabs kommt, sagt uns die Bibel sehr klar. Johannes 8, 31 und 32. Jesus sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, So seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Auch frei von dem Brandmal im Gewissen, frei von der Blockierung, die die normale, heilsame Funktion unseres Gewissens verhindert oder bei so vielen Menschen tatsächlich verhindern will. Paulus schreibt in seinen Briefen nicht nur viel über das Gewissen. Er ist, wie vorhin schon gesagt, nicht nur ein Theoretiker, sondern er selber ist ein ganz gutes, konkretes Beispiel, wie sich durch die Veränderung des Maßstabs die Einstellung und die Funktion des Gewissens ändern. Nachdem Paulus vor Damaskus diese entscheidende Begegnung mit Jesus hatte, nachdem er von einem Verfolger der Gemeinde zu einem der wesentlichsten christlichen Leiter wurde, kann Paulus in Philipper 3,7 sagen, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Noch deutlicher erklärt er den Wechsel seines Denkens und Verhaltens in seinem Zeugnis vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, 9 und 10. Da sagt Paulus, zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesus von Nazareth tun. Paulus sagt, ich meinte das, und an anderer Stelle steht, dass er sich in Übereinstimmung wusste mit allen Gesetzen, dass er sogar nach den jüdischen Gesetzen unsträflich war. Nach seinem vorherigen Maßstab hatte er ein ganz, ganz gutes Gewissen. Und mit diesem Maßstab meinte er, dass er viel gegen Jesus von Nazareth tun müsste. Und er schreibt dann weiter, das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Das war nach seinem Maßstab vor der Begegnung mit Jesus Christus richtig, und er hatte ein gutes Gewissen dabei. Und nach der Begegnung mit Jesus kann er dann sagen, ich war der himmlischen Berufung nicht ungehorsam. Paulus hat dann genau das verkündigt, was er vorher so ganz konsequent bekämpft hat. Und Paulus dankt Gott ausdrücklich dafür, dass er diesen Dienst jetzt mit reinem Gewissen tun kann. Zwei unterschiedliche Maßstäbe und zwei total gegensätzliche Verhaltensweisen. Sein Gewissen erinnert Paulus immer und immer wieder daran, was jetzt als Christ sein Auftrag ist und was der Maßstab ist, an dem er sich bei der Erfüllung seines Auftrags zu orientieren hat. Ein ganz anderer Maßstab und deshalb eine ganz, ganz andere Funktion seines Gewissens. Unser erneuertes Denken als Christen wird dann, ja noch mehr, muss dann auch zu einem erneuerten Verhalten führen. Martin Luther sagt in der dritten seiner 95 Thesen von 1517, das Wort Jesu tut Buße, Matthäus 4,17, zielt nicht nur auf die innere Buße, vielmehr ist die innere Buße keine Buße, wenn sie nicht nach außen Abtötung des Fleisches bedeutet. Auch hier wieder, wenn unser Christsein nur theoretisch bleibt, wenn wir nur sagen, wir sind Christen, und wenn sich das nicht im Verhalten zeigt, dann ist das ganz einfach unehrlich und nicht glaubwürdig. Und was Luther hier sagt, das ist keine lutherische Speziallehre, sondern eine Wiederholung dessen, wozu uns bereits Paulus aufgefordert hat in Römer 13,12. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Das sind ganz konkrete Vorgänge, wozu unser Wille gefragt ist. Und auch beim Handeln ist die Korrektur unseres Gewissens unwahrscheinlich hilfreich. Wenn unser Gewissen durch das Evangelium Jesu geprägt ist, dann brauchen wir nicht in jeder einzelnen Situation wieder umständlich und langwierig nachfragen und neu nach Argumenten für oder wider zu suchen. Dann wissen wir, was richtig und was falsch ist. Und wenn es richtig läuft in unserem Glaubensleben, dann werden wir dabei auch Fortschritte machen. Dann werden wir feinfühliger und sensibler werden, um ungeistliche und gottlose Verhaltensweisen immer schneller zu erkennen und sie dann auch wegzulassen aus unserem Leben. Wer sich dagegen nicht an Jesus orientiert, wer sich nicht vom Evangelium Jesu prägen lässt, wer sich nicht von dem angesprochenen Brandmal in seinem Gewissen befreien lässt, der muss dann auch hinsichtlich seines Verhaltens im Finstern bleiben, wie das hier in der Bibel steht. Der wird ein Leben ohne Buße führen mit all den schrecklichen Folgen. Bei solch einem Menschen werden dann ganz natürlicherweise auch Werke der Finsternis herauskommen. Das Gegenteil von dem, was Gott für gut für unser Leben bezeichnet. Und solch ein Mensch wird dann erschreckenderweise gar nicht merken, wie schlimm sein Zustand eigentlich ist. Ich erinnere Sie nur noch einmal an das Beispiel dieser Frau von der Königstraße, die ganz überzeugt ist, dass sie in ihrem über 70-jährigen Leben überhaupt keine Schuld hat. Wenn Jesus uns auffordert, lernt von mir, dann spricht Jesus von einem ständigen, lebenslangen Erneuerungsprozess. Das hört überhaupt nie auf, bei keinem von uns. Bis ans Lebensende soll das unsere Zielsetzung sein, was in 2. Korinther 4, 16 steht. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Lebenskonzept als das, was heute in unserer Gesellschaft propagiert wird. Da gilt ja Hauptsache körperlich gesund, Hauptsache der äußere Mensch ist fit, Hauptsache reich, Hauptsache erfolgreich. Sehr, sehr viel wichtiger für uns und natürlich für jeden Menschen ist Hauptsache geistlich gesund, Hauptsache in Übereinstimmung mit dem, was unser Herr will. Hauptsache, wenn die wirklich wichtigen Werte in unserem Leben da sind, das, was wirklich bleibt und nicht das, was sowieso wieder kaputt geht. Über dieses lebenslange und gleichzeitig beste Lebenskonzept, das es für uns Menschen gibt, schreibt Paulus in Philipper 3, 10 und 11, ich möchte ihn, Jesus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach. Und das sagt Paulus, nachdem er schon lange Jahre Christ war. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Das heißt mit anderen Worten, ich möchte mit der Heiligung ganz ernst machen, weil ich durch Jesus gerechtfertigt bin. Jesus hat so viel in mein Leben hineingelegt und das gibt mir einen ganz bestimmten, genau festgelegten Auftrag für mein Reden, Denken und Handeln. So zu denken und so zu handeln, das geschieht mit drei ganz klaren Zielsetzungen. Erstens im Blick auf uns selber. In Matthäus 11, 29 sagt uns Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann das Ziel, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe für unsere Seelen. Das heißt, die Gewissheit, auf dem richtigen Weg unterwegs zu sein und die Bestätigung, dass unser Leben einen echten Sinn und ein lohnendes Ziel hat. Ruhe für unsere Seelen, das heißt, die innere Zufriedenheit über die Gemeinschaft mit Jesus, die viel, viel mehr ist als nur eine zeitlich begrenzte, oberflächliche Zufriedenheit über verschiedene andere Sicherheiten unseres Lebens. Diese Ruhe für unsere Seelen, die brauchen wir ganz, ganz notwendig, um von diesem festen Fundament aus die verschiedenen Fragen unseres Lebens in der rechten Weise lösen zu können. Das zweite Ziel im Blick auf Jesus. Wenn wir nicht von Jesus lernen, wenn wir unser Gewissen nicht vom Maßstab seines Wortes schärfen lassen und wenn wir dann ganz konsequenterweise falsch handeln, dann verleugnen wir damit Jesus, unseren Herrn. Dann trifft auf uns das Urteil zu, das Paulus in 2. Timotheus 3, 5 schreibt, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Oder mit anderen Worten, sie sagen, dass sie Christen sind, aber sie handeln ganz anders. Sie sagen, dass sie Gottes Wort ernst nehmen, aber in ihrem Leben ist davon überhaupt nichts zu sehen. Und das kann ja überhaupt nicht in unserem Interesse liegen. Es kann nicht unser Ziel sein, als Namenschristen zu erscheinen, bei denen Anspruch und Wirklichkeit, bei denen Wort und Tat auseinanderfallen. Wir wollen als Christen, als Nachfolger Jesu Christi, Gott nicht Schande machen, sondern ganz im Gegenteil, ihm zur Verherrlichung leben, zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, 31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr tut, unser ganzes Leben, das tut alles zur Ehre Gottes. Dieser sehr, sehr klare Maßstab zur Ehre Gottes des Vaters legt unzweideutig fest, was für uns als Christen möglich ist und was nicht. Und ich denke, da gibt es in vielen Fragen überhaupt nichts herumzudiskutieren. Und diese langen Diskussionen, die heute oft geführt werden, was für Christen möglich ist und was nicht, die sind nach diesem Maßstab völlig überflüssig. Die dritte Zielsetzung eines Lebens, das vom Evangelium geprägt ist, diese dritte Zielsetzung hat die anderen Menschen im Blick. Wenn Jesus durch unser Denken und Reden, wenn wir Jesus durch unser Denken und Reden verleugnen, dann hat das auch Zeugnischarakter. Und zwar in diesem Fall einen negativen Zeugnischarakter. Paulus schreibt an Menschen, die eigentlich den Anspruch haben, an Gott zu glauben und für ihn zu leben und die denken, dass sie das ganz gut tun. Er schreibt in Römer 2, 24, euretwegen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden. Und der Grund wird einen Vers vorher genannt. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. So soll es bei uns gerade nicht sein. Gott soll nicht geschändet, sondern verehrt werden. Römer 14, 16. Es soll doch nicht verlästert werden, was ihr Gutes habt. Oder 1. Timotheus 6, 1b, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Unser Glaube an Jesus, unser Christsein, das sind so unvergleichlich schöne und wertvolle Dinge, dass darauf nicht durch unser persönliches Fehlverhalten ein falsches Licht fallen darf. Wir sollen von Jesus lernen. Und was wir da lernen, das ist ohne Ausnahme sehr, sehr gut. Und deshalb sollten wir das ganz intensiv in Anspruch nehmen. Was wir da lernen, ist gut für uns und für andere Menschen. Unser Lernziel als Christen steht im Refrain des Liedes, das wir dann gleich miteinander singen wollen. Da heißt es, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Lass alle sehen, dass du mich erfüllst. Lehr mich zu lieben, dass jeder dich sieht. Jesus, mein Herr, dies ist mein Gebet. Amen.